Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Carmen.
Und ich bin Hendrik. Heute tauchen wir ein in eine Welt, die viele von uns seit Jahrzehnten in ihren Bann zieht.
Und zwar geht es um die Schmiedekunst Mittelerdes. Von Mithril bis zu den Ringen der Macht, da steckt unglaublich viel drin.
Was mich dabei immer fasziniert hat, in Tolkiens Welt ist Schmieden nicht einfach nur, wie soll ich das ausdrücken, Handwerk im klassischen Sinn. Die größten Schmiede Mittelerdes waren nicht einfach Handwerker, sondern wahre Künstler. Die haben Magie und Metallurgie auf eine Weise verbunden, die es so in keiner anderen Fantasy-Welt gibt.
Das ist auch genau der Grund, warum diese fiktive Schmiedekunst uns in der Lab- und Reenactment-Szene so packt. Die Waffen aus Tolkiens Welt haben eine emotionale Tiefe. Die sind nicht einfach nur Werkzeuge oder Requisiten.
Du triffst da einen wichtigen Punkt. Tolkien war ja Professor für englische Philologie in Oxford. Der Mann hat Altnordisch, Gotisch, Finnisch studiert und sich intensiv mit nordischen Sagen und dem Beowulf-Epos beschäftigt. Und dieses Wissen über alte Mythen, über Heldendichtung, das fließt direkt in seine Beschreibungen ein.
Die nordischen Sagen hatten ja auch schon magische Schwerter. Thürfing, Gram.
Die waren definitiv Vorbilder. Aber Tolkien hat das nochmal ganz anders gemacht, auf eine Weise, die das Genre stark geprägt hat. Bei ihm durchdringt die Schmiedekunst jeden Aspekt der Erzählung. Von den Ringen der Macht bis zu legendären Schwertern wie Anduril. Diese geschmiedeten Artefakte sind nicht Beiwerk, die sind zentrale Elemente der großen Ereignisse.
Und die Waffen haben quasi eigene Persönlichkeiten. Glamdring, Orcrist, Stich. Die leuchten blau, wenn Orks in der Nähe sind. Das ist nicht nur ein praktisches Feature, das ist Teil ihrer Identität.
Die Waffe warnt ihren Träger. Das ist fast schon eine Beziehung zwischen Schwert und Besitzer. Tolkien beschreibt in seinen Briefen, dass er Sprachen als Schlüssel zu vergessenen Kulturen sah und genauso behandelt er Waffen als Träger von Geschichte und Bedeutung.
Bei Anduril sieht man das perfekt. Das Schwert wurde aus den Bruchstücken von Narsil neu geschmiedet. Die Geschichte des Objekts ist direkt mit der Geschichte der Könige verwoben. Das Schwert zerbricht im Kampf gegen Sauron, liegt über 3000 Jahre lang als Bruchstücke in Bruchtal
und wird dann neu geschmiedet als Flamme des Westens, um in einem späteren Zeitalter wieder gegen das Böse zu kämpfen. Das ist mythologische Tiefe auf höchstem Niveau.
Und Tolkien hat nicht nur einzelne Waffen erschaffen, sondern ganze Schmiedekulturen, jede mit eigenen Traditionen.
Die Zwerge von Nogrod und Belegost in den Blauen Bergen, die Elben von Eregion unter Celebrimbor, die Menschen von Númenor mit ihren fortschrittlichen Techniken, sogar die Schmiede von Gondolin, jede Kultur brachte etwas Einzigartiges ein.
Und die unterscheiden sich nicht nur optisch. Die Zwergenschmiedekunst ist robust, massiv, mit diesen geometrischen Mustern und Runen. Die Runen auf zwergischen Waffen sind übrigens von echten nordischen Inschriften inspiriert. Da kommt wieder der Philologe durch.
Die Elben dagegen verbinden Schönheit mit Funktion auf eine
fast übernatürliche Weise. Fließende Formen, Naturmotive, Blätter und Sterne. Und dann die Magie, die sie direkt in den Schmiedeprozess einbinden.
Das Interessante ist, Tolkien hat reale mittelalterliche Schmiedetechniken als Grundlage genommen. Das Falten des Stahls, das Härten in Wasserbädern, das sind echte Methoden. Er hat sie nur mit fantastischen Elementen angereichert.
Und genau das macht es so greifbar. Man kann sich vorstellen, wie so eine Schmiede in Khazad-dûm ausgesehen haben muss. Die Hitze, das Hämmern, der Funkenflug und dann diese magische Komponente obendrauf.
Die Schmiedekunst in Mittelerde ist eine Kunstform, die Macht verleiht und Schicksale lenkt. Das ist der Kern. Wenn wir uns die berühmten Waffen anschauen, dann sind die nicht einfach gut gemacht, die haben Bestimmung.
Deswegen sind auch die Repliken heute so begehrt. Wenn jemand ein Schwert aus Mittelerde in der Hand hält, selbst eine Nachbildung, dann hält er ein Stück dieser mythologischen Geschichte.
Und genau das schauen wir uns heute genauer an. Die Materialien von Eisen bis Mithril, die verschiedenen Techniken, die kulturellen Unterschiede zwischen Zwergen, Elben und Menschen.
Um die Ringe der Macht nicht zu vergessen. Das ist ja quasi der dunkelste Aspekt dieser Kunst.
Celebrimbors Meisterwerke und Saurons Manipulation. Da kommen wir definitiv noch hin. Aber fangen wir erstmal mit dem an, was jede gute Schmiede braucht.
Die Rohstoffe?
Von gewöhnlichem Eisen bis zum legendären Mithril, da gibt's einiges zu erzählen. Wenn wir uns die Schmiedezentren Mittelerdes anschauen, dann verteilen die sich über den gesamten Kontinent. Und jedes dieser Zentren hatte seinen eigenen Charakter, seine eigenen Spezialitäten.
Geografisch war das ja auch extrem vielfältig. Von den Bergen bis zu den Küsten.
Fangen wir mal im Westen an. Die Ered Luin, die blauen Berge, da lagen Nogrod und Beligost. Das waren die ersten großen Zwergenschmieden, von denen wir wissen. Und die waren für ihre herausragende Handwerkskunst bekannt. In Nogrod hat Telka gearbeitet, einer der berühmtesten Zwergenschmiede überhaupt.
Das Schwert, das später zu Andoril wurde.
Und nicht nur das. Der Mann hat auch Angrist geschmiedet, den Dolch mit dem Bären, einen Silmaril aus Morgoths Krone schnitt. Die Zwerge von Nogrod und Belegost waren Meister darin, Waffen zu erschaffen, die Geschichte schrieben. Buchstäblich.
In den Filmen und Spielen werden diese alten Zwergenstädte oft als verlassene Ruinen gezeigt. Diese tragische Atmosphäre, große Hallen, in denen niemand mehr arbeitet. Dabei waren das mal pulsierende Zentren der Handwerkskunst.
Und das führt uns nach Osten, zu einem noch berühmteren Ort, Khazad-dûm, oder wie es später genannt wurde,
Moria.
Die Minen von Moria waren berühmt für ihr Mithril, das wertvollste aller Metalle Mittelerdes. Die Zwerge gruben tief in den Berg, immer tiefer, um an diese unglaublichen Erzvorkommen zu gelangen.
Leicht wie eine Feder, hart wie Drachenschuppen. So beschreibt Gandalf im Buch. Das ist wohl das berühmteste Stück Schmiedekunst in Mittelerdes Geschichte.
Und dann, wir wissen, was passierte. Die Gier nach Mithril führte dazu, dass sie zu tief gruben und den Balrog weckten. Das Ende einer Ära.
Das ist auch so ein wiederkehrendes Motiv bei Tolkien. Die Hybris der Schmiede, die nach immer mehr streben.
Aber lass uns zu den Elben kommen. Da wird's nochmal anders. Gondolin war eine der größten elbischen Städte, versteckt in den Bergen. Und die Schmiede dort haben einige der, nicht einige, sondern die berühmtesten Elbenschwerter überhaupt hergestellt.
Glamdring und Orcrist, Gandalfs und Thorins Schwerter.
Die Klingen stammen aus Gondolin, geschmiedet von den Noldor mit einer Kunst, die längst verloren ist. Die verlieh ihnen
diese legendäre Schärfe und Haltbarkeit. Und natürlich das blaue Leuchten in der Nähe von Orks.
Die elbischen Schmiede von Gondolin vereinten in ihren Werken Schönheit und Kraft auf einzigartige Weise. Das war nicht einfach nur Waffenherstellung, das war Kunst auf höchstem Niveau. Jede Klinge ein Meisterwerk.
In den Peter Jackson-Filmen sieht man das auch visuell sehr schön umgesetzt. Diese fließenden Formen, die Gravuren, die organischen Linien. Da hat jemand verstanden, was elbische Ästhetik bedeutet.
Aber der absolute Höhepunkt der elbischen Schmiedekunst, das war Eregion. Unter der Führung von Celebrimbor.
Celebrimbor. Das ist so eine tragische Figur.
Der größte Schmied seit Feanor, seinem Urgroßvater. Celebrimbor hat in Eregion die Ringe der Macht geschmiedet, die Gwaith-i-Myrddain, die Bruderschaft der Juwelenschmiede, arbeitete unter seiner Leitung.
Und er wusste nicht, dass Annatar, sein Lehrmeister, in Wirklichkeit Sauron war.
Das ist das Tragische daran. Celebrimbor vereinte das Wissen der Noldor mit Techniken, die er von Sauron lernte. Die drei Elbenringe, Narya, Nenya und Vilya, hat er alleine geschmiedet, ohne Saurons direkten Einfluss. Aber die anderen Ringe
waren bereits kompromittiert.
Die Schmiede von Eregion arbeiteten in einem Zustand erhöhten Bewusstseins, oft tagelang ohne Pause. Sie webten Magie direkt in das Metall. Das war nicht nur Handwerk, das war fast schon Meditation.
In der Rings of Power-Serie wird Eregion auch gezeigt. Diese Werkstätten, die Öfen, das Experimentieren mit neuen Techniken. Man bekommt einen Eindruck davon, wie innovativ diese Schmiede waren.
Und dann haben wir noch Numenor. Die Menschen dort nutzten die fortschrittlichsten Techniken ihrer Zeit. Ihre Schmiedekunst war eine Synthese aus elbischen Methoden und eigener Innovation.
Die numenorischen Waffen hatten dieses maritime Element. Meeressymbole, Wellen, Seesterne in den Klingen eingearbeitet. Das spiegelte ihre Kultur als Seefahrervolk wider.
Und sie waren extrem korrosionsbeständig. Die Numenorer haben spezielle Legierungen entwickelt, die dem salzigen Meeresklima standhielten. Die berühmten Schwerter von Westernesse,
die konnten sogar dem Hexenkönig schaden. Marys Klinge war so eine. Die brach den Bann. Eowyn gab den Rest.
Ein gutes Beispiel dafür, wie Schmiedekunst Geschichte beeinflusst. Ohne ein Schwert dieser Qualität wäre der Sieg über den Hexenkönig wohl nicht möglich gewesen.
Was mich fasziniert ist, dass jede dieser Schmiedekulturen ihren eigenen Stil hatte. Die Zwerge robust und runenverziert, die Elben elegant und naturverbunden, die Menschen praktisch und innovativ.
Und genau das macht Tolkiens Welt so reich. Diese Vielfalt der Traditionen, die alle zur großen Geschichte beitragen. Jedes Schmiedezentrum hat seinen Teil der Legende geschrieben.
Von den tiefen Hallen Khazad-dûms bis zu den lichtdurchfluteten Werkstätten Eregions. Das sind Orte, die man vor dem inneren Auge sieht, auch ohne sie je besucht zu haben. Jetzt wird's materialtechnisch spannend. Denn was die Schmiede Mittelerdes erschaffen konnten, hing natürlich von ihren Rohstoffen ab. Und da gibt's eine echte Hierarchie.
Von gewöhnlich bis legendär.
Die Basis war das, was wir auch aus der echten Welt kennen. Eisen für Waffen, Rüstungen und Werkzeuge. Stahl, also Eisen mit Kohlenstoff legiert, für hochwertigere Klingen. Und dann Bronze, eine Mischung aus Kupfer und Zinn.
Bronze haben die Elben durchaus genutzt. Die goldene Farbe und Formbarkeit machten sie ideal für Zierrat und verzierte Rüstungen. Für Waffen bevorzugten sie aber hochwertigen Stahl. Funktional und schön zugleich.
Das passt ja perfekt zur elbischen Philosophie. Schönheit und Funktion vereint. Aber diese gewöhnlichen Metalle, so gut sie auch verarbeitet wurden, hatten ihre Grenzen.
Und genau da kommt Mithril ins Spiel.
Mithril, das Metall, das wirklich jeder kennt, der sich auch nur ansatzweise mit Mittelerde beschäftigt hat. In Fantasy-Spielen taucht es überall auf. In Rollenspielen ist Mithril-Rüstung quasi der heilige Gral. Im Lab stellt man es oft durch silberglänzende Kettenhemden dar.
Aber das Original aus Tolkiens Welt ist noch faszinierender als jede Spielversion.
Die Eigenschaften sind wirklich einzigartig. Es wurde nur an einem einzigen Ort gefunden.
In den Minen von Khazad-dûm. Und die Beschreibung, die Tolkien verwendet, ist zum Sprichwort geworden. Leichter als Federn, härter als Drachenschuppen.
Das war der Traum jedes Schmiedes in Mittelerde. Ein Material, das gleichzeitig federleicht und unglaublich widerstandsfähig ist. Das widerspricht ja eigentlich allem, was wir aus der echten Mythologie kennen.
Wobei es in unserer Welt durchaus Materialien gab, die als fast magisch galten. Die Kreuzritter brachten Geschichten von orientalischen Klingen mit, echter Damast aus Wurzstahl, der angeblich durch Seide schneiden konnte. In Europa nutzte man dann Schweißdamast, wo verschiedene Stähle geschichtet und gefaltet wurden. Das Falten ist eine europäische Technik, der orientalische Wurz entsteht ganz anders.
Das Falten kennen wir ja auch von den Zwergen.
Die Parallele ist da. Aber beim Schweißdamast ging es darum, die Schwächen des mittelalterlichen Stahls auszugleichen. Die Maserung, diese wellenförmigen Muster, waren quasi ein Nebenprodukt der Technik. Bei Mithril dagegen waren die Eigenschaften schon im Material selbst angelegt.
Das berühmteste Beispiel für Mithril-Verarbeitung ist natürlich Frodos Kettenhemd. Ein Geschenk von Bilbo, das ursprünglich von den Zwergen gefertigt wurde. Thorin hat es Bilbo in Erebor geschenkt.
Und der Wert war immens. Gandalf beschreibt es als wertvoller als das ganze Auenland.
Das Kettenhemd rettet Frodo mehrfach das Leben. In den Minen, als der Höhlentroll zuschlägt, ein normales Kettenhemd hätte ihn durchbohrt. Aber Mithril hält stand.
Und da kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin angesprochen haben. Die Zwerge haben tief in den Berg gegraben, um an Mithril zu kommen. Immer tiefer. Und letztendlich haben sie zu tief gegraben.
Der Balrog. Die Gier nach diesem perfekten Material führte zum Untergang von Khazad-dûm. Das ist auch so ein typisches Tolkien-Motiv. Die Hybris, die mit großer Macht einhergeht.
Aber es gab noch andere besondere Materialien. Elbenstahl zum Beispiel.
Dessen genaue Zusammensetzung ein Geheimnis blieb.
Was wir wissen, er war bekannt für außergewöhnliche Schärfe und Haltbarkeit. Und, das ist das Mystische, bestimmte Klingen aus Gondolin wie Glamdring, Orcrist und Stich leuchteten in der Nähe von Orks blau. Das war aber keine allgemeine Eigenschaft von Elbenstahl.
Dieses Leuchten war ja nicht nur dekorativ. Es war ein Warnsystem. Die Waffe kommuniziert quasi mit ihrem Träger. Das geht weit über normale Metallurgie hinaus.
Und dann sind da noch die wirklich magischen Materialien. Die Silmaril zum Beispiel, geschaffen von Feanor.
Die enthielten das Licht der zwei Bäume Valinors. Das ist nicht mehr Schmiedekunst. Das ist
fast schon göttliche Kunst. Feanor hat etwas erschaffen, das selbst die Valar nicht reproduzieren konnten. Das Licht dieser Bäume existierte nirgendwo sonst mehr, nur in den Silmaril eingeschlossen.
Die Elben, besonders die Noldor-Schmiede wie Feanor und Celebrimbor, verwebten ihre Schmiedekunst mit Gesängen und Sternenlicht, selbst dem Licht der zwei Bäume. Ihr tiefes Verständnis der Natur ermöglichte Dinge, die für andere Völker unmöglich waren.
Das ist eigentlich der Punkt, wo Tolkiens Schmiedekunst komplett von der Realität abhebt. Wir haben Techniken, die auf echtem mittelalterlichem Wissen basieren. Und dann diese Ebene, wo Magie und Material verschmelzen.
In modernen Fantasy-Spielen wird das oft vereinfacht. Mithril ist einfach das beste Metall mit den besten Werten. Aber bei Tolkien steckt dahinter diese ganze Mythologie. Die Herkunft, die Seltenheit, die kulturelle Bedeutung.
Jedes Material erzählt eine Geschichte.
Bronze für elbische Eleganz, Stahl für praktische Waffen, Mithril für Meisterwerke, Gondolinstahl mit seinem legendären Leuchten und dann diese übernatürlichen Materialien wie die Silmaril. Eine komplette Hierarchie vom Alltäglichen bis zum Göttlichen.
Jetzt kommen wir zu dem, was mich als jemand, der sich auch mit echter Schmiedekunst beschäftigt, besonders fasziniert. Die Techniken. Denn Tolkien hat da etwas Kluges gemacht.
Er hat auf echtem Wissen aufgebaut.
Die Grundlagen der Schmiedekunst in Mittelerde ähneln tatsächlich denen unserer Welt. Das Erhitzen des Metalls in der Esse, das Formen auf dem Amboss, das Härten in Wasserbecken, das sind alltägliche Praktiken, die es wirklich gibt. Aber in Mittelerde wurden selbst diese grundlegenden Techniken zur absoluten Perfektion gebracht.
Das ist auch der Grund, warum die Schmiedekunst bei Tolkien so glaubwürdig wirkt. Die Basis stimmt. Und dann kommt das Fantastische obendrauf.
Nehmen wir die Zwerge. Die nutzen die Technik des Faltens. Metallschichten werden wiederholt gefaltet und gehämmert, um besonders stabile Klingen zu erzeugen. Und das ist keine Erfindung, das gibt es in der echten Schmiedekunst.
Bei japanischen Katanas zum Beispiel.
Oder beim historischen Damaststahl. Der Prozess funktioniert so. Du erhitzt den Stahl auf Schweißtemperatur, so um 1200, 1300 Grad, je nach Stahl, streckst ihn, faltest ihn, schweißt ihn wieder zusammen. Und das wiederholst du. Bei 15 Faltungen hast du theoretisch über 30.000 Schichten.
30.000?
12 hoch 15. Nein, Moment, 2 hoch 15. Der Vorteil ist, dass der Kohlenstoff gleichmäßig verteilt wird, Schlacke und Unreinheiten verschwinden und du kriegst diese Kombination aus harten und weichen Schichten. Hart für die Schärfe, weich für die Flexibilität.
Die Zwerge in Tolkiens Welt haben das dann ins Mythische überhöht. Perfekte Klingen, ohne die Einschränkungen der realen Physik.
Und dann kommt ihr Geheimnis dazu. Sie haben quasi die Berge selbst als Schmiede genutzt. Das ist schwierig zu erklären, weil es wirklich Fantasy ist. Die Zwerge nutzten die Hitze und den Druck tief im Inneren der Berge, um Metalle zu formen, die an der Oberfläche unmöglich zu bearbeiten wären.
Quasi natürlicher Druck statt nur Hammerschläge?
Die Vorstellung ist, dass der Berg selbst Teil des Schmiedeprozesses wird. Die Temperaturen in diesen Tiefen, der immense Druck, das ermöglicht Legierungen und Härtungen, die kein oberirdischer Ofen erreichen kann.
In modernen Fantasy-Spielen wird das oft als Konzept übernommen. Zwergenschmieden sind immer tief unter der Erde, immer in der Nähe von Lava oder heißen Quellen. Das geht direkt auf Tolkien zurück.
Aber die Elben hatten einen völlig anderen Ansatz.
Die haben unter Sternenlicht geschmiedet.
Die Gondolin-Schmiede hatten da besondere Fertigkeiten. Ihre Waffen leuchteten in der Nähe von bösen Kreaturen. Wie genau das gemacht wurde, bleibt ein Geheimnis. Vielleicht unter Sternenlicht, vielleicht mit Runen. Tolkien beschreibt nur die Eigenschaft, nicht die Technik selbst.
Das ist so poetisch. Die Elben sind mit der Natur verbunden, mit dem Kosmos. Und diese Verbindung fließt in ihre Schmiedekunst ein.
Die konnten Runen direkt in die Klinge einarbeiten, die nicht nur dekorativ waren, sondern
magische Eigenschaften hatten. Im Lab versuchen manche Schmiede, das zu imitieren. Nicht die Magie natürlich, aber diese Ästhetik. Gravuren, die aussehen wie elbische Schrift. Klingen mit diesem fließenden Design.
Und dann haben wir noch die Menschen von Numenor. Die entwickelten fortschrittliche Methoden zur Stahlveredelung. Keine Magie im klassischen Sinn, aber Techniken, die ihrer Zeit weit voraus waren.
Die numenorischen Waffen hatten diese Korrosionsbeständigkeit, weil sie als Seefahrervolk mit Salzwasser zu kämpfen hatten. Das war praktische Innovation.
Die Hügelgräberklingen aus Westernesse hatten spezielle Zauber, die dem Hexenkönig schaden konnten. Das war nicht nur Symbol, das war eine Eigenschaft, die in der Schmiedekunst angelegt wurde.
Das bestätigt nochmal, was wir vorhin zusammengefasst haben. Die verschiedenen Kulturen mit ihren Schwerpunkten. Zwerge, Robustheit und Tiefe. Elben, Schönheit und kosmische Verbindung. Menschen, praktische Innovation.
Aber bei allen Kulturen gab es einen gemeinsamen Aspekt, die magische Verstärkung. Die mächtigsten Waffen wurden nicht nur geschmiedet, sondern auch verzaubert.
Das war ein separater Prozess?
Oft ja. Besondere Rituale wurden durchgeführt, Beschwörungen gesprochen, manchmal wurden mächtige Artefakte in die Waffe eingearbeitet. Der Prozess war komplex und gefährlich. Nicht jeder Schmied konnte das.
Deswegen waren die großen Schmiede wie Telka oder Celebrimbor so legendär. Die beherrschten beides. Das Handwerk und die Magie.
Bei Celebrimbor ging das sogar so weit, dass er Magie direkt in das Metall einweben konnte. Das war keine nachträgliche Verzauberung, das geschah während des Schmiedens selbst.
Das macht die Ringe der Macht so besonders. Die Magie ist nicht aufgetragen, sie ist Teil der Struktur.
Und genau das machte sie auch so gefährlich. Aber dazu kommen wir noch.
Jetzt kommen wir zu den Stars. Die legendären Waffen, die jeder kennt, der auch nur einmal einen Herr-der-Ringe-Film gesehen hat.
Die Waffen, für die Sammler kleine Vermögen ausgeben.
Fangen wir mit dem vielleicht berühmtesten Schwert an. Narsil. Beziehungsweise Anduril. Denn es hat ja zwei Leben. Narsil wurde von dem Zwerg Telkar in Nogrod geschmiedet. Der gleiche Telkar, der auch Angrist erschaffen hat.
Telkar war einer der größten Zwergenschmiede der Geschichte. Seine Werke haben Zeitalter überdauert. Narsil war das Schwert von König Elendil und es besaß außergewöhnliche Schärfe und magische Eigenschaften.
Und dann zerbrach es. Im Kampf gegen Sauron am Ende des zweiten Zeitalters. Isildur nahm die Bruchstücke und schnitt damit den einen Ring von Saurons Hand.
Die Bruchstücke wurden über 3000 Jahre in Bruchtal aufbewahrt. 3000 Jahre! Als Symbol für das gefallene Königtum der Menschen.
Und dann kam die Neuschmiede. Das ist für mich einer der emotionalsten Momente in der ganzen Geschichte. Die Bruchstücke von Narsil wurden in einem speziellen Feuer erhitzt, das mit elbischen Beschwörungen verstärkt wurde. Während des Schmiedens wurden alte numenorische Runen in die Klinge eingearbeitet.
Das Schwert erhielt einen neuen Namen.
Anduril, die Flamme des Westens.
Der Name ist symbolisch so bedeutsam. Im Sindarin bedeutet Anduril tatsächlich Flamme des Westens. Es repräsentiert die Hoffnung, die aus dem Westen kommt, aus Valinor, dem Land der Valar. Aragorn trägt mit diesem Schwert nicht nur eine Waffe, sondern das wiederhergestellte Erbe der Könige.
Bei Cosplayern und Sammlern ist Anduril mit Abstand die beliebteste Waffe. Die Szene, in der Aragorn das Schwert erhält, ist ikonisch. Im Buch wird's in Bruchtal neu geschmiedet, bevor die Gemeinschaft aufbricht. Im Film ist's dramaturgisch anders gelöst. Hochwertige Repliken können mehrere hundert Euro kosten.
Und dann haben wir die Schwerter aus Gondolin.
Glamdring, Orcrist, Stich, nee, warte. Glamdring und Orcrist als Paar und dann Stich. Die wurden alle in der verborgenen Stadt Gondolin geschmiedet, während der Hochblüte der elbischen Schmiedekunst.
Glamdring und Orcrist sind legendäre Schwerter aus Gondolin. Was genau die für eine Legierung hatten, bleibt bei Tolkien offen. Aber die Schärfe und Haltbarkeit waren legendär. Gandalf trägt Glamdring, auch bekannt als Feindhammer. Thorin Eichenschild führte Orcrist, den Orkspalter.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das Besondere an diesen Klingen ist natürlich das blaue Leuchten. In der Nähe von Orks beginnen sie zu glühen. Wie genau das funktioniert, bleibt bei Tolkien mysteriös. Elbische Schmiedekunst und Verzauberung aus Gondolin, aber die genauen Details kennen wir nicht.
Ein eingebautes Warnsystem, das über Jahrtausende funktioniert.
Und dann Stich. Das ist eigentlich
ein Dolch. Für Elben ein Dolch, für Hobbits ein Kurzschwert.
Die Herstellung in Gondolin folgte ähnlichen Prinzipien wie bei Glamdring und Orcrist. Aber die kompakte Größe machte es zu einer echten Herausforderung, alle magischen Eigenschaften zu integrieren, ohne die Balance zu beeinträchtigen.
Das ist ein interessanter Punkt. Je kleiner die Klinge, desto schwieriger wird es, die gleiche Menge an Magie und Handwerkskunst unterzubringen. Die Schmiede mussten extrem präzise arbeiten.
Bei Sammlern ist Stich fast genauso beliebt wie Anduril. Vielleicht, weil es zugänglicher wirkt. Ein Hobbitschwert, nicht das Schwert eines Königs. Im Lab sieht man es auch oft, weil es von der Größe her praktischer ist.
Aber die Zwerge hatten auch ihre Meisterwerke.
Durins Axt. das ist ein Stück, über das zu wenig gesprochen wird.
Leider wissen wir fast nichts über ihre Herstellung. Im Buch von Mazabul wird sie nur kurz als Erbstück von Durins Volk erwähnt. Mehr gibt Tolkien uns nicht. Aber man kann sich vorstellen, in den Tiefen von Khazad-dûm geschmiedet, vermutlich mit Runen versehen. Die Zwerge haben solche Meisterwerke bestimmt mit großer Zeremonie gefertigt.
Über die genaue Herstellung schweigt Tolkien sich aus. Aber klar ist, die Axt war ein heiliges Erbstück aus Khazad-dûm, nicht Erebor. Das kam viel später. Für die Zwerge verkörperte sie ihre Verbindung zu Durin, dem Unsterblichen selbst. Was aus ihr wurde, wissen wir nicht. Vermutlich liegt sie noch irgendwo in den Tiefen von Moria.
Bei den Zwergen war Schmieden immer auch Zeremonie. Das Feuer tief unter dem Berg, die Traditionen aus Durins Zeit, das war nicht nur Handwerk, das war religiöse Praxis.
Und dann haben wir noch Waffen, die gar kein Metall sind.
Die Galadrim-Bögen.
Meisterwerke elbischer Handwerkskunst aus Lothlorien. Tolkien verrät uns nicht genau, woraus sie gefertigt wurden. Fans vermuten Malornholz, aber das steht nicht in den Büchern. Die Elben legten sicher großen Wert auf die Auswahl des richtigen Holzes, auch wenn die genauen Herstellungsdetails ein Geheimnis bleiben.
Was Tolkien uns mitgibt, Legolas Bogen war länger und handfester als sein alter aus Düsterwald, so steht's im Lothlorien-Kapitel. Die magischen Eigenschaften, die stecken wohl eher in der elbischen Handwerkskunst selbst.
Was wir wissen, die Sehnen bestanden aus Elbenhaar. Ja, wirklich, das steht tatsächlich so bei Tolkien. Nicht Tiersehne, nicht Pflanzenfaser, sondern Elbenhaar. Außergewöhnliche Spannung und Haltbarkeit, das kann man sich gut vorstellen. Die genauen Herstellungsrituale, die hat Tolkien uns leider nicht verraten.
Legolas Bogen im Film hat eine ganze Generation von Bogenschützen inspiriert. Die elegante Form, die scheinbar mühelose Handhabung, das hat das Bild des Fantasy-Bogens für immer geprägt.
Was mich bei all diesen Waffen fasziniert, jeder einzelne hat eine Geschichte. Es sind nicht einfach Werkzeuge, es sind Charaktere. Anduril trägt die Last eines gefallenen Königreichs. Stich wächst mit seinen Trägern, erst Bilbo, dann Frodo. Durins Axt verbindet ihren Träger mit einem ganzen Volk.
Das ist Tolkiens Genie. Die Waffen sind Träger von Bedeutung, nicht nur von Schärfe.
Und genau das macht sie für Sammler so wertvoll. Man kauft nicht nur Metall und Holz, man kauft ein Stück Mythologie.
Jetzt kommen wir zum dunkelsten Kapitel der Schmiedekunst Mittelerdes und gleichzeitig zum absoluten Höhepunkt des Könnens.
Die Ringe der Macht.
Genau, und ihre Entstehung in Eregion unter Celebrimbor, dem größten Schmied seit seinem Urgroßvater Feanor, war der absolute Höhepunkt elbischer Kunstfertigkeit. Der Prozess selbst war, wie bereits angedeutet, mehr ein Ritual als reines Handwerk.
Tagelang ohne Schlaf?
Um die komplexen magischen Strukturen in die Ringe einzuweben, das war keine normale Arbeit mehr, das war fast schon eine Art Trance, ein meditativer Zustand. Dabei wurden alte elbische Beschwörungen angewandt, geheime Techniken, die selbst unter den Elben nur wenigen bekannt waren.
Jeder Ring wurde individuell geformt. Das war kein Massenprodukt. Jeder Einzelne hatte einzigartige magische Eigenschaften.
Und Celebrimbor entwickelte dafür ganz neue Techniken. Die genauen Methoden sind geheim geblieben, aber es ging wohl um die Verbindung von Geist und Materie, Magie auf höchstem Niveau.
Wie meinst du das?
Naja, es sind keine normalen Schmiedetechniken mehr. Spirituelle, meditative Prozesse, fast wie Beschwörungen. Die genauen Details sind verloren gegangen, aber es war eindeutig mehr als nur Metallarbeit.
In der Rings of Power-Serie sieht man Celebrimbor bei der Arbeit. Diese Intensität, diese Besessenheit fast. Die haben das visuell sehr eindrucksvoll umgesetzt.
Ein weiterer Aspekt war die Einbindung von Licht. Celebrimbor fing wohl Sternenlicht ein und versuchte, die Schöpferkraft seines Urgroßvaters zu erreichen. Ähnlich wie Feanor damals das Licht der zwei Bäume in den Silmaril einfing.
Das Licht, das sonst nur noch in den Silmaril
existierte. Sein Urgroßvater Feanor hatte die Silmaril erschaffen. Celebrimbor führte dieses Erbe auf seine eigene Weise fort.
Das verlieh den Ring nicht nur Schönheit, sondern auch die Fähigkeit, die Kräfte ihrer Träger zu verstärken.
Die drei Elbenringe, Narya, Nenya und Vilya, hat Celebrimbor alleine geschmiedet, ohne fremden Einfluss. Und genau deshalb blieben sie auch unverdorben.
Aber die anderen Ringe?
Da kommt Sauron ins Spiel. Er kam als Anatar zu den Elben, der Herr der Geschenke. Ein schöner Maia, freundlich, hilfreich. Er bot sein Wissen an.
Und Celebrimbor vertraute ihm.
Saurons Einfluss war subtil, aber tiefgreifend. Er lehrte die Elben Techniken, die es ermöglichten, Macht und Willen direkt in die Ringe einzubinden. Das war revolutionär und genau das war der Haken.
Weil er genau diese Techniken später für seine eigenen Zwecke nutzte.
Die tragische Ironie. Celebrimbors eigenes Wissen, erweitert durch das, was er von Sauron lernte, wurde zum Werkzeug seiner Vernichtung. Alles, was er über das Einweben von Macht und Willen gelernt hatte, verwendete Sauron für den einen Ring.
Der eine Ring wurde von Sauron persönlich geschmiedet. In den Feuern des Schicksalsberges.
Und anders als bei den anderen Ringen, verwendete Sauron hier dunkle Magie und einen Teil seiner eigenen Macht. Die genauen Details des Schmiedeprozesses sind nicht überliefert. Tolkien schweigt darüber. Aber fest steht, es kostete Sauron einen erheblichen Teil seiner eigenen Essenz.
In der Serie sehen wir auch diese Dunkelheit. Die Feuer von Orodruin, die Intensität des Prozesses.
Und das Faszinierende ist,
wie einfach der Ring aussieht.
Die physische Struktur des einen Rings ist simpel. Ein glatter Goldring. Keine Verzierungen, keine sichtbaren Runen, außer wenn er erhitzt wird. Aber seine magische Komplexität übertraf alles bisher Dagewesene.
Sauron webte Kontrollzauber und Bindungsmagie in den Ring. Damit konnte er die anderen Ringe der Macht beherrschen.
Ein Ring, um sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Diese Zeilen sind nicht nur Poesie, sie beschreiben die tatsächliche Funktion.
Die Elbenringe blieben nur deshalb unverdorben, weil Celebrimbor sie ohne Saurons direkten Einfluss geschmiedet hatte. Aber sobald Sauron den einen Ring trug, spürten die Elben seine Präsenz.
Sie legten ihre Ringe sofort ab. Gil-galad und die anderen erkannten, was geschehen war. Aber da war es für die Sieben und die Neun bereits zu spät.
Die Zwergenringe und die Menschenringe.
Die Zwerge erwiesen sich als überraschend resistent. Ihre Ringe verstärkten vor allem ihre Gier nach Gold. Aber die Menschen, die wurden zu Ringgeistern, den Nazgûl.
Das ist das Vermächtnis der Ringschmiedekunst. Das höchste Können der Elben, pervertiert durch Saurons Manipulation.
Celebrimbor starb unter Folter, ohne Sauron den Standort der drei Elbenringe zu verraten. Sein letzter Akt des Widerstands. Der größte Schmied seiner Zeit, zerstört durch sein eigenes Streben nach Perfektion.
Die Ringe der Macht sind das perfekte Beispiel dafür, wie Schmiedekunst in Tolkiens Welt Schicksale formt. Nicht nur durch die Waffen selbst, sondern durch die Macht, die sie verleihen und den Preis, den sie fordern. Fassen wir diese unterschiedlichen Stile also noch einmal zusammen, die wir besprochen haben.
4 grundlegend verschiedene Ansätze.
Da war die innovative maritime Kunst der Numenora.
Dann die naturverbundene Eleganz der Elben.
Und schließlich die robuste geometrische Meisterschaft der Zwerge.
In der echten Welt gab es ähnliche Anpassungen. Wikingerschwerter zum Beispiel waren oft mit Fett behandelt, um sie vor Salzwasser zu schützen. Tolkien kannte diese historischen Details.
All diese Stile, so unterschiedlich sie auch sind, streben auf ihre Weise nach einer Form der Perfektion.
Was den 4. Ansatz umso deutlicher abhebt.
Genau, denn da geht es nicht mehr um Kunst.
sondern um reine, brutale Funktionalität.
Damit sind wir bei der dunklen Seite der Schmiedekunst.
Genau.
Sprechen wir also über die Orks.
Und die Edelsteine. Die waren nicht nur Verzierung, sondern integraler Bestandteil der Waffe. Die zeigten Wert, Herkunft und Bedeutung der Waffe. Also eine symbolische und künstlerische Funktion.
Fantasy-Spiele haben das dann aufgegriffen. Dort geben die Edelsteine tatsächlich Boni wie Schärfe oder magische Eigenschaften.
Die Äxte der Zwerge waren besonders beeindruckend. Manchmal mit Haken versehen, ähnlich wie die Skekyx der Wikinger, die Bartaxt, mit der man Schilde und Gegner weghaken konnte, vielseitige Werkzeuge für Kampf und Arbeit. Diese Kombination aus Waffe und Werkzeug war historisch sogar die Regel, auch wenn die Mehrfachklingen eher ein Fantasy-Motiv sind.
Ihre Herangehensweise ist der absolute Kontrast zu allem anderen.
Die dunkle Seite der Schmiedekunst.
Orkwaffen waren grob und oft unausgewogen. Aber, und das ist wichtig, sie waren effektiv. Gefährlich scharf, mit Widerhaken versehen, um maximalen Schaden anzurichten.
Gezackte Klingen, Sägeblätter, Haken und viele Orkwaffen hatten Rillen oder Hohlräume für Gifte.
Die Philosophie dahinter war Masse statt Klasse. Die Orks brauchten schnell viele Waffen. Einfache, aber effektive Techniken für Massenproduktion.
Trotz der Grobheit sollte man die Effektivität nicht unterschätzen. In ihrer schieren Masse waren Orkwaffen eine ernsthafte Bedrohung.
Bei Labdarstellungen von Orks sieht man das auch. Die Waffen werden absichtlich rauer gestaltet, mit Zacken und dunklen Farben. Es ist ein eigener ästhetischer Stil geworden.
Was Tolkien da geschaffen hat, ist eigentlich ein komplettes System kultureller Identität durch Handwerk. Zeig mir eine Waffe und ich sage dir, wer sie gemacht hat.
Vier Völker, vier Philosophien. Eleganz, Robustheit, Innovation, Brutalität. Jede hat ihren Platz in der Geschichte Mittelerdes.
Was mich bei all dem fasziniert, Tolkien hat nicht im luftleeren Raum geschrieben. Er kannte die echte Schmiedekunst.
Die mittelalterlichen Techniken waren seine Grundlage. Das Falten des Stahls, das Härten in Wasserbädern, die Verwendung von Kohleöfen, das sind reale Methoden, die er mit fantastischen Elementen angereichert hat.
Aber es geht noch tiefer. Neben dem technischen Wissen flossen nordische Sagen und keltische Mythen ein. Die Vorstellung von Schwertern mit Namen und Seele, von göttlichen Schmieden, die Waffen für Helden fertigen, das findet sich in vielen Kulturen.
Sigurd und Gram aus der nordischen Mythologie. Wayland der Schmied aus angelsächsischen Legenden. Tolkien hat diese Traditionen aufgenommen und zu etwas Eigenem verwoben.
Und das Erstaunliche ist, wie sehr das
die gesamte Fantasy-Kultur geprägt hat.
Von Game of Thrones bis zu Videospielen. Der Einfluss von Tolkiens Waffen und Rüstungen ist allgegenwärtig. Er hat quasi den Standard gesetzt, wie epische Fantasy-Waffen aussehen und sich anfühlen sollten.
In jedem Fantasy-Rollenspiel gibt es heute Mithril oder ein Äquivalent. Leuchtende Elbenschwerter sind ein Trope geworden. Zwergische Äxte mit Runen, elbische Bögen aus magischem Holz – das sind alles Tolkien-Erben.
Und es hat die reale Welt beeinflusst. Die Herr-der-Ringe-Filme haben einen Boom an Repliken ausgelöst, der bis heute anhält.
Hochwertige Nachbildungen werden von spezialisierten Schmieden hergestellt, oft mit traditionellen Techniken. Das ist eigentlich das Schöne daran. Eine fiktive Welt hat Menschen dazu gebracht, sich mit echtem Handwerk zu beschäftigen.
Manche Schmiede experimentieren heute mit Designs, die direkt von Mittelerde inspiriert sind.
Dabei entstehen faszinierende Hybride aus Fantasy und realer Handwerkskunst. Klingen mit elbischem Flair, aber gebaut nach den Regeln funktionaler Schwerter. Das Beste aus beiden Welten.
Für Sammler ist der Besitz einer Mittelerde-Waffe oft ein Traum. Von Dekoschwertern bis zu exklusiven Sammlerstücken, da gibt es eine erstaunliche Bandbreite.
Was macht diese Faszination so zeitlos? Ich glaube, Es ist die Verbindung von Mythos und Handwerk.
Das ist ein universelles menschliches Thema. Die Idee, dass ein Gegenstand mehr sein kann als die Summe seiner Teile. Dass Handwerk zur Kunst wird, die Geschichten erzählt und Schicksale formt.
Und Tolkien hat das verstanden wie kaum ein anderer.
Seine Waffen sind Charaktere. Sie haben Namen, Geschichten, Persönlichkeiten. Anduril ist nicht einfach ein Schwert, es ist das wiederhergestellte Erbe eines Königreichs.
Für Cosplayer, für Labspieler, für Sammler, diese Waffen bedeuten etwas. Sie sind Verbindungen zu einer Welt, die uns fasziniert.
Die Flamme, die Tolkien entzündet hat, brennt in vielen Herzen weiter. Solange es Menschen gibt, die von der Magie geschmiedeter Klingen träumen, wird das Feuer der Schmieden Mittelerdes nicht erlöschen.
Das war unsere Reise durch die Schmiedekunst Mittelerdes. Von Mithril bis zu den Ringen der Macht.
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude daran wie wir. Wer noch tiefer in die Welt der Schwerter, Äxte und Fantasywaffen eintauchen möchte, findet auf battlemerchant.com ein umfangreiches Sortiment zum Entdecken. Und im Blog dort warten noch viele weitere spannende Themen für alle, die sich für Geschichte und Handwerk begeistern.
Bis zur nächsten Episode.
Macht's gut!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.